Teamteaching ist ja auch mehr als 1 plus 1 ist 2. Das ist halt, wir bringen beide diverse Erfahrungen mit und wir spielen gegeneinander diese Erfahrungen auf ein anderes Level nochmal auf. Und davon profitieren ja nicht nur wir, sondern ja auch die Teilnehmer in dem Kurs. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Teamteaching exemplarisch so wichtig ist, von einem Kurs stattfinden zu lassen, weil wir exemplarisch einen akademischen Diskurs präsentieren.
Willkommen zum Unconditional Teaching Podcast. Unconditional Teaching ist ein Projekt von
Jessica Koch,
Katharina Pietsch
und mir, Till Zibura. Wir publizieren Essays und Artikel, Podcasts und Interviews und wir geben Workshops und halten Vorträge, in denen wir die Machtstrukturen in der Hochschulbildung analysieren und Konzepte und Praktiken vorstellen, die unsere Lehrveranstaltungen beziehungsreicher, achtsamer und kollaborativer machen. Für diese Folge haben wir wieder zwei wunderbare Menschen eingeladen. Leonie Dürkop studiert British and American Studies im Master und Lea Hildermeier studiert Anglistik und Erziehungswissenschaft im Bachelor, beide an der Universität Bielefeld. Schön, dass ihr heute da seid.
Ja, danke schön, dass wir hier sein können.
Ja, schön, dass wir hier sein können.
Und zwar war es so, dass ihr im Sommersemester 2023 ein studentisches Seminar angeboten habt, nämlich Do You Like Scary Movies? Horror in Film. Also ein Seminar zu Horrorfilmen. Eure erste gemeinsame Lehrerfahrung war das auch. Und ihr seid auf uns zugekommen mit der Frage, ob wir nicht unseren Podcast nutzen wollen, um das als ein cooles Projekt zu reflektieren und zu besprechen und zu schauen, was wir darüber rausbekommen, auch im Kontext von Unconditional Teaching. Darauf freue ich mich total jetzt. Wir sprechen also über eure Erfahrungen als Lehrende und als Studierende auch in diesem Kontext und über das Format studentischer Seminare und über eure Erfahrungen mit Teamteaching, würde ich euch gerne fragen und was das insgesamt für euch bedeutet hat und was das bewirkt hat. Mögt ihr zuerst was dazu sagen, wie es dazu kam? Also wieso ein studentisches Seminar und vielleicht auch wieso Horrorfilme?
Ja, dann sage ich nochmal Hallo von mir, Lea, und fange mal an. Wie es dazu kam, ist, dass wir, glaube ich, vor einem Jahr genau im letzten Sommersemester haben Leonie und ich beide einen Kurs besucht, auch an der Uni Bielefeld, zum Thema Horror Fiction. Und wie das so ist in den ersten Stunden, erstellt man halt eine Mindmap und brainstormt ein bisschen rum, was alles so interessant ist. Und Leonie und ich sind danach Mittagessen gegangen und konnten nicht aufhören, drüber zu reden und haben immer weitergedacht und weitergedacht und weitergedacht und sind dann direkt hoch ins Büro und haben das erste Blatt Papier genommen und haben irgendwie diese Mindmap größer gemacht und nachgedacht. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher wenig Berührungspunkte mit Horror. Also ich finde das akademisch interessant. Persönlich habe ich Angst davor. Wusste aber, dass da viel zu holen ist, hoffentlich, und hatte Lust, das so ein bisschen zu erforschen, und da hatte das ja auch noch keinen Kurscharakter. Da hatte das einen Charakter von, wir beiden reden mal darüber, was wir interessant finden, was wir theoretisch zum Beispiel interessant finden und in welche Richtung wir denken könnten.
Genau, ja, von mir auch nochmal hallo, ich bin Leonie. Und ja, genau, wie Lea schon sagte, das hat so ein bisschen selbst die Führung übernommen. Wir konnten irgendwie einfach gar nicht mehr aufhören und von einem Gedanken kam immer noch mehr. Und für mich ist auch das Horrorthema nicht neu gewesen. Ich habe da schon vorher mitgearbeitet und bin da, also versuche da auch gerade immer noch mit weiterzuarbeiten und mehr darüber zu forschen und zu schreiben. Ich hatte einfach sehr viel Spaß damit, auch mit Lea, die da vielleicht eher noch ein bisschen frischer rangegangen ist, über alles so durchzudiskutieren. Und plötzlich war da dann ganz schön viel Material, das da einfach zusammengekommen ist.
Und dann habt ihr gesagt, hey, lass uns ein Seminar draus machen. Was waren die ersten Schritte, die ihr da gemacht habt?
Die ersten Schritte waren nach dieser ursprünglichen Mindmap, haben wir geclustert tatsächlich. Also wir hatten ja schon so eine grobe Visualisierung, da hilft ja eine Mindmap ganz gut für. Wir haben dann themenspezifischer nochmal geclustert und irgendwie haben wir da drauf geguckt und guckten uns beiden dann an und sagten so, ah, das hat ja irgendwie eine Seminarstruktur von den Themeneinheiten, die wir finden können. Und da war das immer noch so ein bisschen unter dem Punkt von, das können wir mal ausprobieren, diese Struktur noch zu bringen und ein bisschen zu verfeinern, ohne zu wissen, dass das überhaupt darin enden wird. Und dann haben wir aber über die gesamten Semesterferien, ich glaube, wöchentlich mehrfach daran weitergearbeitet. Und es hing halt dann so viel Herzblut da drinne und Interesse, das weiterzuentwickeln, dass wir uns dann im Fach ein bisschen erkundigt hatten, wie wir das umsetzen können. Weil uns dann relativ schnell klar war, würde ich sagen, dass das wahnsinnig davon profitieren würde, das Thema, als auch wir beiden persönlich, das in so einem Kurscharakter oder in so einem Kursformat mit anderen teilen zu können. Und so ging das dann voran.
Ja, und ich glaube, als wir dann so langsam überlegt hatten, ob wir mal versuchen, das in irgendeine Art von Kurscharakter zu bringen, ich glaube, da sind wir auch sehr dran gegangen mit dem Hintergedanken, dass es wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren wird, dass wir niemanden überzeugt kriegen, dass wir das machen dürfen und dass wir das machen können. Und ja, wir wurden dann sehr positiv überrascht, dass es dann doch geklappt hat.
Also als Hintergrund, ne, zu studentischen Seminaren. Till und ich haben ja auch Erfahrung damit, weil wir auch tatsächlich das erste richtige Seminar, was wir unterrichtet haben, zusammen unterrichtet. Und da war das auch so, dass wir irgendwie eine Idee hatten und dann gedacht haben, okay, können wir das irgendwie umsetzen? Können wir irgendjemanden finden einen Lehrenden, der da das irgendwie unterstützt? Und interessanterweise bin ich vor allem deswegen auf die Idee gekommen, ich habe meinen Bachelor in Bochum gemacht, an der Uni Bochum, in Theaterwissenschaft. Und da war es interessanterweise so, dass studentische Seminare was total Normales waren. Also ich habe da mehrere einfach in meinem Studium ganz normal besucht. Das heißt, es war ein viel etablierteres Format. Und aus Bielefeld, aus den Studiengängen, die ich in Bielefeld gemacht habe, kannte ich das überhaupt gar nicht. Und ich glaube, ich bin nur deswegen überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich das von einer anderen Uni kannte, dass das was ist, was man einfach probieren kann. Und ich glaube, wir haben dann auch dieses Argument, ja, an anderen Unis wird das irgendwie auch gemacht, haben wir dann auch mit dem Betreuer im Prinzip, den wir dafür gefunden haben, das haben wir dann auch verwenden können irgendwie. Aber es ist total interessant, dass das, ja, das ist auch wirklich ein bisschen zufällig ist, auf welche Strukturen man trifft und welche Möglichkeiten man dadurch überhaupt hat oder auch welche Dinge man überhaupt für möglich halten kann, ne? Also wahrscheinlich wären wir nicht auf die Idee gekommen, wenn wir nicht irgendeine Form von Vorbild schon mal jemand von uns dafür gehabt hat. Aber total cool, dass es bei euch tatsächlich auch geklappt hat. Also dass ihr mit dieser Idee dann jemanden gefunden habt.
Wir müssen ja auch sagen, ihr wart ja dann wieder unser Vorbild. Also wir wussten das ja, dass ihr das bei uns gemacht habt und das war ja auch unsere Argumentationsgrundlage zum Teil, dass wir gesagt haben, es hat schon mal stattgefunden und es hat auch erfolgreich stattgefunden und können wir die Tradition vielleicht ein bisschen fortsetzen.
Ja, super cool. Ja, mir ist es auch wichtig, über diese organisatorischen Sachen zu sprechen. Also ich glaube, unser Podcast kann so eine Funktion haben, ne? Anderen zu zeigen, okay, das gibt's, das ist machbar und wir wissen, an einigen Fakultäten oder in einigen Fächern ist das total üblich, Studierende einzubeziehen. Auch im angloamerikanischen Bereich wissen wir, dass diese Teaching Assistantship, ne, das ist auch total normal, dass Studierende gerade im Masterstudium dann Seminare unterrichten. Aber bei uns war das eben völlig unbekannt im Prinzip. Und dann bauen diese Fachkulturen so Bubbles im Prinzip, ne? Und sehe uns so ein bisschen in der Rolle auch, diese Bubbles so ein bisschen zu überbrücken und zu zeigen, was ist möglich, was geht, wie kann man das einstielen, wenn man Studentin oder Student ist. Also wie kann man sich mit so einer Idee, wie kann man die pitchen? Dazu würde ich euch gleich auch gerne fragen. Oder wenn man Lehrende ist, Lehrender, wie kann man Studierende unterstützen in so einem Projekt? Also wie ist die Verantwortungsverteilung? Wie geht das? Wo kann man aber auch Verantwortung einfach übergeben und muss die sich nicht anziehen als Lehrende zum Beispiel?
Genau das, was du gerade gesagt hast, das würde mich auch interessieren. Wie war das? Also wie habt ihr jetzt in so einem Format, was sozusagen zumindest keine irgendwie schon bestehende Struktur irgendwie hat, wie habt ihr das gemacht, eine Person zu finden, die euch da betreut? Und wie war die Beziehung vor allem? Also was hat diese Beziehung euch ermöglicht oder wo hat die euch vielleicht auch Grenzen gesetzt oder ja, wie war das bei euch?
Also ich glaube, den ersten Schritt, den wir da tatsächlich getan haben, war, dass wir erstmal überlegt haben, wer in unserer Fakultät ist da thematisch überhaupt vielleicht in einem ähnlichen Bereich tätig. Und darüber haben wir erstmal überlegt, wer überhaupt Kandidaten sein könnten, wen man dazu fragen könnte. Weil wir schon dachten, dass wenn wir jemanden fragen, der thematisch damit gar nichts am Hut hat, das wahrscheinlich dann auch nicht sonderlich erfolgreich wird. Das heißt, das war für uns schon mal auf jeden Fall Schritt eins, würde ich sagen.
Genau, und ich glaube, Schritt zwei oder beziehungsweise der Vorschritt dessen ist, dass wir aber auch von Anfang an ein starkes Bewusstsein oder zumindest den Wunsch hatten, dass das explizit als Kurs verstanden wird, als Kurs und uns war von Anfang an auch klar in der Struktur, wie sie bei uns in der Anglistik existiert, Vertiefungskurs. Das heißt, wo davon ausgegangen wird, dass Studierende, die teilnehmen, Vorwissen haben, theoretisches Vorwissen und so weiter und so fort, weil wir den Kurs, als wir darüber nachgedacht hatten, sozusagen bereits so konzipiert hatten. Und das grenzt sich dann in unserem Verständnis auch ein bisschen davon ab, dass wir halt gesagt haben, das ist keine Study Group. Also das ist nicht etwas, was unter dem Header läuft, weil eine Study Group ja mehr diesen Fokus darauf hat, dass das Thema zwar vorgegeben ist, aber die Inhalte noch nicht so stark. Und dass man dann wöchentlich zusammen in den Sitzungen mit den TeilnehmerInnen bespricht, was so interessant ist und was eben für Beispiele zum Beispiel analysiert werden könnten. Und die Arbeit hatten wir ja schon geleistet. Also wir hatten ja einen ganzen Syllabus dann tatsächlich schon. Und das andere, das ist dann die Momente, wo es für uns beiden auch, glaube ich, manchmal schwierig war, gerade am Anfang, war trotzdem zu sagen, das sollte auch eigentlich nur funktionieren, indem wir dafür finanziell entlohnt werden, weil das ein ganzes Seminar ist, das wir dann betreuen würden, wenn das denn klappt.
Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, weil also auf der einen Seite ist, glaube ich, die Diskussion immer sehr heiß, wenn es um Studierendenpartizipation in der Lehre geht, beziehungsweise um studentische Lehre, weil die Gefahr der Ausbeutung, der Exploitation auch einfach immer gegeben ist. Und ich fand das... Ich habe das ja so ein bisschen live mitverfolgen können, einfach weil wir zu dem Zeitpunkt ein Büro geteilt haben. Ich fand das mega, mega spannend, quasi mitzukriegen, wie ihr eure eigenen Demands, wie ihr eure eigenen Ideen, was ihr leisten wollt und was ihr im Gegenzug bekommen wollt dafür, wie sich das entwickelt hat. Und das fand ich sehr wichtig und das hat mir nochmal gezeigt, wie... studentisches Engagement nicht einfach übergangen werden darf, dass das Arbeit ist tatsächlich, die häufig übersehen wird, als etwas, das auf irgendeine Art und Weise, sei es durch Credit Points oder sei es durch einen tatsächlichen Werkvertrag oder studentischen Hilfskraftvertrag oder was auch immer, dass das entlohnt wird auf eine Art und Weise. Und ich fand das cool, wie ihr das selbst austariert habt, zu gucken, okay, was möchten wir dafür überhaupt? Auf der anderen Seite finde ich es aber auch total spannend anzugucken, wie das gewachsen ist, weil das, was ihr gemacht habt, steht für mich total im Kontrast zu Narrativen, die unter vielen Lehrenden über Studierende existieren. Ne? Der Weg des geringsten Widerstands wird gewählt und es ist alles, die machen sich das alles so einfach. Und ihr beide seid ja keine Ausnahme, wenn es darum geht, dass Studierende sich über die Seminare hinweg mit Inhalten beschäftigen und sich inspirieren lassen und Sachen entwickeln und Ideen entwickeln und Konzepte entwickeln. Das sind nicht immer Seminarkonzepte, das ist jetzt das, was bei euch passiert ist, aber diese Leidenschaft für Forschung, diese Leidenschaft für Exploration fand ich total cool zu sehen. Und vielleicht könnt ihr da gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das Seminar, also wie sich diese Idee des gemeinsamen Diskutierens und gemeinsamen Erkundens eines Themenfeldes im Seminar niedergeschlagen hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das noch mal ein bisschen anders funktioniert hat zwischen euch als Peer-Teachers und Studierenden, als sich das entwickelt hätte zwischen Studierenden und angestellten Lehrenden. Wie waren da so eure Erfahrungen?
Ja, genauso Jessica, wie du das ansprichst, hatten wir, glaube ich, von Anfang an auch ein Bewusstsein dafür, dass wenn wir so einen Kurs unterrichten, dass das im besten Fall exemplarisch halt dafür sein kann, wie so ein wissenschaftlicher Diskurs zwischen Menschen mit gleichem Interesse aussehen kann. Und dass es dafür aber nicht unerheblich ist, dass wir zwei halt Studentinnen sind. Ich glaube, das hat eine große Beispielwirkung. Das zeigte sich, glaube ich, zum Beispiel darin, dass wir das natürlich von Anfang an auch offengelegt haben. Also das stand halt auch von Anfang an in der Kursbeschreibung drinne, dass zwei Studentinnen unter Supervision so natürlich, aber zwei Studentinnen diesen Kurs unterrichten werden. Und das mag für die eine oder andere schon ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, zu sagen, cool, dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Weil ich glaube, das Klima, was natürlich immer so ein Kursklima ist, schwer zu fassen, aber ich glaube, das kennzeichnet sich dann dadurch, dass wir halt reinkommen und sagen, okay, wir sind zwei Studentinnen, wir haben halt auch in der ersten Sitzung direkt relativ lang und breit und ausführlich besprochen, wie diese Idee zustande gekommen ist und ähnlich wie wir das gerade besprochen haben, was so die strukturellen Begebenheiten des Ganzen sind, um halt von Anfang an auch irgendwie klar zu machen, das ist leider ein Sonderfall, den wir hier haben, heißt aber nicht, dass das nicht genauso coole Ideen produzieren kann, zum Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt deine Frage so direkt beantwortet, Jessica, aber was mir da jetzt gerade auch noch so eingefallen ist, ist, glaube ich, dass der Hintergedanke, den wir von Anfang an auch hatten, glaube ich, immer war, dass wir beide Seminare immer sehr gewertschätzt haben, in denen es wirklich hauptsächlich um einen, sag ich mal, akademischen Austausch geht. Und daran hatten wir immer viel Spaß, gerade in Kurssituationen sich mit anderen Studierenden, aber auch mit Lehrenden auszutauschen. Und ich glaube, die Idee stand da einfach von Anfang an auch dahinter. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir das von Anfang an sehr klar gemacht haben, dass wir da wirklich auch reingekommen sind und natürlich erwähnt haben, dass wir auch Studierende sind und dass deswegen schon mal überhaupt ein anderes Level ist, aber auch, dass wir nicht mit allen Antworten da reinkommen, sondern wir da auch hinkommen für die Diskussion. Wir hören wollen, was andere Leute dazu zu sagen haben, und wir wirklich ein Interesse daran haben, zu sehen, wo wir dann gemeinsam landen. Und natürlich haben wir die Themen uns vorher überlegt und damit ein bisschen vorgegeben, aber trotzdem war es wirklich ein Projekt des Austauschs, würde ich sagen.
Das würde ich auch nochmal unterstützen und gerade auch auf den Punkt Jessica, was du eben gesagt hattest, dass es ja eigentlich auch keine Ausnahme ist, dass Studierende aus Kursen rausgehen und die Ideen weiterentwickeln, ob das jetzt in Hausarbeiten ist, in, weiß ich nicht, anderen Projekten, die irgendwie dann danach passieren, zum Beispiel in einem Vortrag oder so. Und ich glaube, den Gedanken wollten wir den TeilnehmerInnen, die bei uns dann waren, auch immer stark mitgeben. So war auch unsere Studienleistung dann im Endeffekt ausgelegt, dass wir unsere TeilnehmerInnen ganz stark sozusagen mit der Nase draufstoßen wollten. Das ist ein Projekt, dieser Gedanke, Horror zu analysieren, ist ein Projekt, was ihr in diversen Art und Weisen weiterentwickeln könnt. Also wir hatten als Studienleistung dann konzipiert, dass TeilnehmerInnen eine Reading List machen, zu allen möglichen Medien. Also es hätten auch Computerspiele sein können oder Hörbücher, die sich irgendwie mit Horror beschäftigen und dann dazu aufschreiben, warum das für den Kurs, in dem Kurskontext interessant ist. Und da ein bisschen dann drüber nachdenken, kann ich das zum Beispiel auch weiterentwickeln in einer Hausarbeit. Und der zweite Teil der Studienleistung war, dass sie eine Art Exposé oder eine Art Paper Draft verfassen, um zum Beispiel Elemente, die sie in der Reading List bereits skizzieren, weiter zu vertiefen. Und das greift, glaube ich, diesen Aspekt von gemeinsam denken stark auf, würde ich sagen.
Als Fußnote vielleicht zu dem, was Leonie gesagt hat, ich war ja in einer von euren Sitzungen da und habe ein bisschen Mäuschen gespielt und zugehört und mir Notizen gemacht. Und ich war total inspiriert von dem, was in dem Seminar so vorgegangen ist, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass das Kursklima super fruchtbar ist, um so Diskussionen am Laufen zu halten und ans Laufen zu kriegen. Und für mich hat das nochmal gezeigt, dass dieser Nimbus, der um universitäre Lehre existiert, gut aufbrechbar ist mit solchen Beispielen. Das, was ich damit meine, ist, dass ich glaube, es gibt diese Fantasie, dass gute Lehrer, gute Lehrende immer alles wissen. Aber so funktioniert Lehre ja nicht. Und so funktionieren Menschen auch nicht. Klar, ich komme als Lehrende mit Expertise zu einem bestimmten Thema in einen Seminarraum. Aber das heißt nicht, dass ich jede Frage potenziell beantworten könnte. Noch bedeutet es, dass jedes Seminar ein Seminar sein muss, bei dem es um quote-unquote Wissensvermittlung geht. Viele unserer Seminare, gerade in der Anglistik, drehen sich um Diskurseinübung. Es geht darum, zusammen auszukundschaften, wie wir Sprache verwenden können, um kulturelle Produkte zu analysieren und zu interpretieren. Und häufig führt das dazu, dass wir unterschiedliche, manchmal sich gegenüberstehende, kontrastierende Interpretationen von Dingen entwickeln, die nebeneinander stehen können. Und das fand ich super cool zu sehen, dass ihr das prima hinbekommen habt in eurem Seminar, was für mich einfach nochmal zeigt, dass die Idee, dass Lehrer immer alles vorher durchgedacht haben müssen und alles immer vorher wissen müssen, Banane ist. Natürlich bereitet man sich auf den Unterricht vor. Und ich habe gesehen, wie intensiv ihr euch auf den Unterricht vorbereitet habt. Aber einfach offen zu lassen, dass Kursdiskussionen in die ein oder andere Richtung gehen können und darauf reagieren zu können, das ist ein super wichtiger Anteil universitärer Lehre. Und es ist ein Skill, den ihr eindeutig da direkt mitgebracht habt. Und das fand ich total beeindruckend zu sehen.
Ich fand es auch super spannend zu hören jetzt gerade nochmal, dass ihr euch bewusst wart, dass ihr eure Position als Studentinnen auch nutzen könnt, um eine egalitärere Beziehung aufzubauen im Seminar und dass ihr das gemacht habt mit einem, ich sag mal, forscherischen Interesse, sowohl mit einem didaktischen Anspruch einerseits und andererseits mit einem forscherischen Interesse. So stellen wir uns Wissenschaft vor oder gemeinsames Lernen. Hey, ne, liebes Seminar, wir sind in dieser Position, das möchten wir gerne machen. Können wir das zusammen erreichen? Und ich habe jetzt schon ein bisschen gehört von Jessica und ja früher auch von euch, dass das ganz gut geklappt hat. Aber gab's also nochmal die Frage explizit, haben die Studierenden das mitgemacht oder wie haben sie das mitgemacht? War das schwierig? Gab's Hürden? Wie war das? Oder war das eine Schwierigkeit, euren Teilnehmenden zu vermitteln? Das ist ein ganz normales Seminar. Wir sind hier in der lehrenden Position, aber wir sind auch in der studierenden Position und möchten mit euch was machen, was wir cool finden, auf eine andere Art und Weise.
Mein erstes Bauchgefühl ist zu sagen, nein, das war kein Problem. Ich habe es zumindest nicht als Problem erlebt. Also ich muss auch sagen, wir hatten einen wahnsinnig tollen Kurs. Also die TeilnehmerInnen waren so visiert, so knowledgeable und so interessiert, mit uns und mit sich gegeneinander in den Austausch zu treten. Also es gab so viele Stunden, wo Leonie und ich bei Weitem den geringsten Redeanteil hatten und das war super. Das ist ja genau das, was wir wollen. Das ist ja genau dieses, okay, wir bringen einen Vorschlag mit oder wir bringen ein Thema mit und dann gucken wir mal, wohin das geht, in welche Richtung und woran die TeilnehmerInnen interessiert sind. Und ich würde von mir aus nicht sagen, dass ich auf einer Kursebene das Gefühl hatte, dass das groß ein Problem war, dass wir sozusagen noch nicht mit dem fertigen Doktorabschluss da vorne stehen, weil das dann auch nach der ersten Stunde kein Thema mehr war. Ich glaube, Leonie und ich war es beiden sehr wichtig, das dann auch nicht danach noch explizit immer und immer wieder zu thematisieren. Das hat einen Raum und wir haben auch gerade besprochen, warum das wichtig ist, das am Anfang vielleicht einmal zu besprechen, aber darüber hinaus, dann würde ich sagen, nicht mehr.
Vielleicht könntet ihr mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr den Unterricht vor- und nachbereitet habt. Also wie viel Arbeit ist da reingegangen? Was war der Prozess, den ihr da durchlaufen habt? Und vielleicht auch, was würdet ihr beim nächsten Mal genauso oder anders machen in der Vor- und Nachbereitung?
Kurze Antwort auf die Frage, wie viel Arbeit ist da reingegangen, ist sehr viel. Die etwas längere Antwort des Ganzen ist, Wir haben uns neben den 2 wöchentlichen Stunden, die ja feste Kurszeit waren, im Semester pro Woche mindestens 2 bis 3 Stunden noch weiter getroffen, um vor und nach zu besprechen. Und das ist für mich einer der Aspekte, die ich unbedingt jedes Mal wieder wiederholen würde, ist einen festen Slot zu haben, zu dem wir das auch machen. Also wir hatten immer Montagmittag unseren Kurs und Dienstagmorgens haben wir uns getroffen, um das Ganze nachzubesprechen, als auch die nächste Sitzung wieder vorzubereiten. Und das würde ich jederzeit wieder so machen. Das war so wichtig. Es ist irgendwie ein paar Mal vorgekommen, aus Krankheitsgründen, dass wir das nicht an dem Dienstag machen konnten. Und dann haben wir uns sonntags per Zoom irgendwie getroffen. Und das hat sich für keinen von uns beiden gut angefühlt, weil das so schnell den Rahmen von, ich sag mal, Arbeitszeiten sprengt. Und einen festen Termin zu haben, bei dem wir uns jede Woche wieder im gleichen Ort zur gleichen Zeit getroffen haben, war super viel wert. Und das hatte dann auch schnell so einen ritualisierten Charakter. Wir haben auch jede Besprechung gleich angefangen, indem wir gefragt haben, was findest du, lief gestern gut oder was lief nicht so gut und wie wollen wir das ändern? Und ich glaube, das zeigt einerseits, dass es wichtig ist, da Struktur reinzubringen. Das zeigt aber auch andererseits schon so ein bisschen, wie wir darüber kommuniziert haben.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Ich finde vor allen Dingen, fand ich, dass diese kurze Reflexion, das ist meistens gar nicht so lange gewesen, darüber, wie haben wir das jetzt jeder empfunden, die letzte Stunde. Das fand ich sehr, sehr wichtig, weil es dann doch auch schon manchmal vorgekommen ist, dass es einen Unterschied gab, dass einer gesagt hat, ja, ich fand es war eigentlich in Ordnung, und die andere Person aber sagte, ja, weiß ich nicht, für mich hat das nicht so gut funktioniert diesmal. Und das dann ausdiskutieren zu können und auch tatsächlich dann zu schauen, wie können wir das lösen, dass das nächste Woche halt anders ist, oder wo müssen wir darauf achten, wenn wir das nächste Mal eine ähnliche Sitzung machen, dass es nicht wieder vorkommt. Das war für mich super wichtig, vor allen Dingen halt auch einfach, weil es die erste Lehrerfahrung war, und dabei dann so ein bisschen gemeinsam rauszukristallisieren, was funktioniert für uns und was nicht und wie können wir darauf reagieren, das hat mir sehr geholfen. Und ja, ich fand, das war wirklich einer der wichtigsten Teile von unseren Besprechungen und Vorbereitungen.
Weil ich dieses Thema Teamteaching generell total spannend finde und es ja auch wirklich eigentlich einen großen Bedarf gibt. Also Till und ich merken das daran, dass wir oft angefragt werden von anderen Unis, da Lehrende weiterzubilden. Würde mich nochmal interessieren, vielleicht habt ihr ein konkreteres Beispiel, was das zum Beispiel war, wo ihr, also wo sich in dieser Reflexion ihr gemacht habt, rausgestellt hat, okay, entweder sehen wir hier was unterschiedlich und das ist total interessant, weil uns das dazu bringt, was zu verändern oder auf eine neue Idee bringt oder wo ihr einfach dann gesagt habt, okay, wie gehen wir damit nächste Sitzung um? Weil genau diese Check-ins dazwischen miteinander zu machen, ist auch was unserer Erfahrung nach für Teamteaching total wichtig ist, und das sehr, sehr, ja, einfach sehr entscheidend dafür ist, wie gut das funktioniert. Deswegen kann ich das total macht das für mich total Sinn, aber mich würde interessieren, habt ihr irgendwie 1 oder 2 konkrete Beispiele, wo man das so ein bisschen sehen kann, was in diesen Check-ins bei euch passiert ist?
Ich kann mich gerade an 2 Beispiele direkt erinnern. Eins ist, das war sehr früh in der Vorbereitungsphase. Also da war der Kurs noch kein Kurs. Da haben wir noch Ideen ausgetauscht. Und da war es dann irgendwann an der Zeit, darüber nachzudenken, welche Filme möchten wir uns denn überhaupt anschauen? Und man muss dazu sagen, Leonie hat aus akademischem Interesse ja bereits wesentlich mehr Horrorfilme gesehen als ich. Und ich habe mich da zu dem Zeitpunkt noch rangetastet. Und ich meine mich zu erinnern, Leonie, du hattest ein relativ starkes Argument für einen Film, das ich noch nicht so gesehen habe, wo ich noch meinte, ach, ich weiß nicht, vielleicht können wir uns auch einen anderen Film angucken. Und man muss dazu sagen, Leonie und ich kennen uns ja schon viele Jahre. Wir haben auch schon in verschiedenen Kontexten in der Uni und außerhalb zusammengearbeitet und haben, glaube ich, schon viel rhetorische Strukturen etabliert, die ganz viel auf Vertrauen, gegenseitigen Vertrauen sich gründen. Und ich kann mich erinnern, dass ich dich gefragt habe, kannst du mich überzeugen davon, dass wir diesen Film gucken? Weil ich wusste, dass du das natürlich nicht aus so, naja, vielleicht ist der Film ganz interessant, Gründen besprechen willst, sondern dass du da grundlegende Gedanken hattest und dass ich weiß, dass du mich davon auch überzeugen kannst. Und wenn ich dann aber am Ende nicht überzeugt wäre, wäre das auch okay gewesen. Dann hätten wir weiter drüber nachgedacht. Das ist ein Beispiel. Ein anderes, das mir jetzt gerade noch schnell einfällt, wäre, es gab eine Sitzung, da bin ich, glaube ich, rausgekommen und habe am nächsten Tag gesagt, ich weiß nicht genau warum, aber das hat mich ein bisschen unglücklich gemacht und ich wünschte, das wäre anders gelaufen. Und ich glaube, Leonie, du hast gesagt, naja, aber es war ja eigentlich, also ich fand die Sitzung ganz in Ordnung. Und dann gegenseitig sich austauschen zu können, also einmal sich selbst den Raum und die Zeit zu geben, zu sagen, warum wir das so wahrgenommen haben, ist ganz wichtig. Und für mich war das super wichtig, weil ich verliere mich schnell tatsächlich in solchen Gedanken. Also ich reflektiere von mir aus schon immer sehr, sehr viel. Das war jetzt mein drittes Jahr in Folge, in dem ich in irgendeinem Rahmen Lehre mache, sagen wir mal so. Und ich werde das nicht los, muss ich vielleicht auch nicht, aber ich werde es nicht los, dass ich mir sehr viel Gedanken hinterher mache im Sinne von, oh, das hätte besser laufen können, wie hat das jetzt funktioniert, warum hat es nicht funktioniert? Und dass wir das zu zweit gemacht haben, war für mich super wichtig und hat mir oft geholfen, da mich nicht ganz drin zu verlieren.
Was mir vielleicht noch spontan einfällt, das war gar nicht, da ging die Meinung gar nicht so sehr auseinander. Es gab einmal eine Sitzung, danach sind wir beide wiedergekommen und haben gesagt, okay, das war es irgendwie nicht. Und wir haben dann relativ schnell identifiziert, dass es daran lag, dass wir uns für die Sitzung entschieden hatten, tatsächlich mal einen Input-Block sozusagen zu machen, wo wir wirklich einmal was vorbereitet hatten und darüber wirklich einfach nur mal frontal, sag ich mal, erzählt haben. Und das hat für uns beide nicht funktioniert. Da haben wir hinterher beide gesagt, das fanden wir blöd. Die Erfahrung hat uns so nicht gefallen und wir hatten auch das Gefühl, den Kurs hat es nicht gefallen. Und von da an konnten wir dann das halt im Kopf behalten und haben das dann auch nicht noch wieder so gemacht. Wir haben dann manchmal vielleicht noch kleine Hintergrundinformationen gegeben, aber nicht wieder in diesem Rahmen, sondern dann immer nur sehr kurz gehalten und haben wirklich uns dann wieder auf das zurückfokussiert, was ja eigentlich auch am Anfang dahinter stand, nämlich die Diskussion. Und ja, ich glaube, das wäre für mich so ein Beispiel, wo wir dann tatsächlich in der Nachbesprechung realisiert haben, was wir ändern müssen.
Ich finde, die Art und Weise, wie ihr beide über diese Team-Teaching-Erfahrung spricht, zeigt nochmal total deutlich, dass zumindest in unserem Feld akademische Arbeit eigentlich nicht alleine passiert durch irgendeinen Stroke of Genius von einem Individuum, sondern dass die coolsten Ideen, die coolsten Strukturen und der coolste Unterricht häufig dadurch entsteht, dass Leute miteinander sprechen, reflektieren, überlegen und weiterentwickeln. Und das finde ich total cool. Deswegen bin ich ja auch so ein großer Verfechter von Team-Teaching-Situationen, gerade wenn Leute gut miteinander zusammenarbeiten. Und ich finde es super, dass ihr auch dieses Element von Vertrauen angesprochen habt, was ich glaube super, super wichtig ist, nicht nur zwischen Studierenden und Lehrenden, sondern auch zwischen Lehrenden, die miteinander arbeiten. Was ich auch interessant fand, war der Kommentar im Prinzip, der Richtung Imposter-Syndrom in Lehrenden geht. Und ich verstehe total, dass gerade wenn man zum ersten Mal unterrichtet, das natürlich nochmal ein größeres Problem sein kann. Und auch da dann zu sehen, okay, wenn ich mich direkt mit einer Person, die im Unterricht gewesen ist, austauschen kann darüber, die mit mir zusammen das entwickelt hat, ausprobiert hat, und dann zu gucken, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, um einfach zu unterbinden, dass man in diese Negativspirale reinrutscht. Ich glaube, das ist super, super wertvoll für Lehrende allgemein, egal wie erfahren man in der Lehre ist. Wie habt ihr euch denn generell in dieser Team-Teaching-Situation erfahren? Hattet ihr irgendwie vorbesprochen, was für Rollen ihr einnehmt, oder war das eine sehr natürliche Sache, die sich im Kurs entwickelt hat? Gab es vielleicht Situationen, wo ihr gemerkt habt, okay, da funktioniert unser Zusammenspiel im Unterricht vielleicht noch nicht ganz so gut. Wie hat sich das für euch gestaltet?
Ich muss lustigerweise dazu sagen, dass es für uns ja von Anfang an keine Frage war, dass wir das zu zweit machen. Aber es war am Anfang auch so ein bisschen der Running Gag, was strukturell bedingt nochmal ist. Als wir noch in der Phase waren, wo wir probiert haben, dafür zu argumentieren, dass wir das zu zweit machen als Kurs, war der Running Gag immer so ein bisschen, Leonie hat bereits einen Abschluss und ich bringe ein bisschen Lehrerfahrung mit. So. Und das ist lustig formuliert. Aber wenn man das mal weniger lustig formuliert, dann steckt da natürlich auch hinter, Team Teaching ist ja auch mehr als 1 plus 1 ist 2. Das ist halt, wir bringen beide diverse Erfahrungen mit und wir spielen gegeneinander diese Erfahrungen auf ein anderes Level nochmal auf. Und davon profitieren ja nicht nur wir, sondern ja auch die Teilnehmer in dem Kurs. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Teamteaching exemplarisch so wichtig ist, von einem Kurs stattfinden zu lassen, weil wir exemplarisch einen akademischen Diskurs präsentieren sozusagen. Also wie oft hatten wir im Kurs Situationen, in denen ich mich zum Beispiel zu Leonie gedreht habe, nachdem wir 20 Minuten bereits eine Frage diskutiert hatten und ich gesagt habe, Leonie, what do you think? Und das bringt dann nochmal die Diskussion anders ins Laufen. Oder auch, dass wir beiden im Kurs Filme anders analysiert haben und das auch so präsentiert haben. Weil es gibt ja nicht nur die eine vorherrschende Meinung und Interpretation eines Films. Und ich glaube, davon haben wir nochmal ganz viel profitiert. Das bringt halt für uns beiden auch sehr viel Sicherheit mit, zu wissen, wir haben uns gegenseitig im Kurs. Das bringt auch wieder diesen Vertrauensaspekt rein. Ich habe Leonie jederzeit vertraut, dass wir zusammen diesen Kurs und das Kursgeschehen gut meistern können. Aber ich glaube, das hat sich auch in dieser Art und Weise für die TeilnehmerInnen darin gezeigt, dass wir mehr Erfahrungen und mehr verschiedene Ansatzpunkte mit reinbringen.
Ja, also ich glaube auch, dass wir da, sag ich mal, vielleicht in gewisser Weise halt auch einfach das Glück hatten, dass wir uns schon so lange kennen und deswegen sehr gut aufeinander reagieren konnten. Und ich würde das Lea genauso zurückgeben. Ich finde auch, ich hatte da auch das vollste Vertrauen, dass ich auf Lea zählen kann und dass wir miteinander die Situation schon irgendwie meistern. Was ich aber auch sagen muss, wie Lea schon erwähnt hat, ich hatte wirklich vorher noch überhaupt gar keine Teaching Experience und das war für mich das allererste Mal, sowas gemacht zu haben. Und es fiel mir schon sehr schwer. Und ich habe schon am Anfang gemerkt, wie, sag ich mal, einfach oder vielleicht einfacher, ich will da jetzt auch nicht für dich sprechen, es für Lea war, auf eine Kurssituation zu reagieren und mit den Teilnehmern zu interagieren auf eine Art und Weise, die, sag ich mal, Sinn macht und produktiv ist. Und das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen und ich habe da sehr viel mit gestruggelt, quasi, das klingt doof, aber hinterherzukommen, weil ich halt gesehen habe, wie Lea das gemacht hat und ich dann auch für mich selber den Anspruch hatte, okay, ich möchte da auch ein bisschen nachziehen und möchte mich da auch selber weiterentwickeln und ich möchte auch, dass es mir leichter fällt, mit Lehrsituationen in dem Rahmen umzugehen. Und das war für mich am Ende dann zum Beispiel auch etwas, worüber ich reflektiert habe, nachdem der Kurs fertig war, dass mir selber auch aufgefallen ist, dass es mir leichter gefallen ist, sage ich mal, frei zu sprechen. Vor den Kursteilnehmern und auch mit Lea im Gespräch. Und das war für mich eine Entwicklung, die sich durch diesen ganzen Kurs so durchgezogen hat, tatsächlich.
Nur ganz kurz dazwischen. Lea, deine Lehrerfahrung kommt aus Tutorien in der Anglistik und noch irgendwoher?
Genau, die Tutorien und davor hatte ich, das war die erste Erfahrung, die ich gesammelt habe, war eine Studiengruppe.
Ah ja.
Tatsächlich.
Study Group.
Genau.
Okay.
Ich finde das total wichtig, zwei Punkte, die ihr gerade gemacht habt. Einmal, Leonie, als Fußnote zu dem, was du gesagt hast. Lehrende sind auch Lernende. Und zwar nicht nur, wenn Studierende als Peers etwas unterrichten, sondern auf jedem Level sind Lehrende auch Lernende. Inhaltlich, aber auch didaktisch. Und wenn ich dann jemanden in einer Team-Teaching-Situation habe, mit dem ich das reflektieren kann, dann ist, glaube ich, der Lerneffekt für Lehrende nochmal viel, viel größer. Und auch jemandem anders dabei zugucken zu können, wie die sich als Lehrperson darstellen und dann vergleichend und kontrastiv, nicht bewertend auf sich selbst zu gucken, sondern zu sagen, okay, wie bin ich anders oder wie bin ich ähnlich als Lehrpersönlichkeit und was für didaktische Methoden möchte ich mir abgucken und welche didaktischen Entscheidungen würde ich anders treffen? Das sind alles super wichtige Erfahrungen, die zur Verbesserung der Lehre beitragen können. Ich finde das cool, dass ihr das quasi selber für euch austariert habt, indem ihr diese Erfahrung zusammen gemacht habt. Und das andere ist, was das Lea gesagt hat, das finde ich super wichtig, weil die Diskussion unter Lehrenden zumindest gerade sehr stark darauf hinausläuft, zu fragen, wie können wir Studierenden post-Corona, post-Internetunterricht, dabei helfen, wieder Zugang zu finden, akademische Gespräche zu führen. Und ein Problem, das wir auch häufig sehen, ist, dass Studierende nicht in der Lage sind, in den frühen Semestern eine interessante akademische Unterhaltung aufrechtzuerhalten, indem sie einfach Fragen stellen, indem sie ihre Unsicherheiten zu Statements formulieren und dadurch Gespräch anregen. Das fällt Studierenden unheimlich schwer. Und dann ein Beispiel zu haben von zwei Lehrenden vorne und dann nochmal extra zwei Studierenden, Lehrenden dabei zuzugucken, wie sie diesen Diskurs führen. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Erfahrung. Da kann eine sehr wichtige Erfahrung sein für Studierende, weil es einfach zeigt, ach, das sind die Fragen, die ich stellen kann. Das ist die Lingo, die ich benutzen kann, um zu versuchen, das selber zu machen in Gruppendiskussionen zum Beispiel oder wenn es um Gruppenarbeit geht. Dann einfach das an zwei Studierenden die Lehre machen zu sehen, kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal die Hürde ein bisschen absenkt. Ich muss hier niemanden beeindrucken mit meinem Versuch an akademischen Gesprächen teilzunehmen, sondern wir sind uns alle einig, uns geht es um die Sache und wir haben Bock darauf und wir wollen rausfinden, wie dieses Ding funktioniert. Wir wollen uns das Thema erarbeiten und das ist die Sprache, das sind die Fragen, die ich stellen kann, um da Zugang zuzufinden.
Finde ich einen total wichtigen Punkt. Aus meinen Workshops, also hochschuldidaktischen Workshops mit anderen Lehrenden, ne, aus ganz Deutschland im Prinzip, von anderen Unis, höre ich die ganze Zeit, Studierende reden nicht mehr. Es ist total schwierig, ein Gespräch aufrechtzuerhalten. Also gerade jetzt post-digitale Seminare und post-Covid. Und ihr habt ja jetzt gerade im Sommersemester dieses Seminar gemacht, ne? Also es ist nicht was einfach strukturell gegeben ist durch die Bank, sondern es gibt Methoden, um dieses Schweigen aufzubrechen und Anlass zu geben zu Diskussionen, ein diskussionsbasiertes Seminar zu machen. Und dieses Modeling, ne? Das Modeling von wissenschaftlichem Austausch, was man durch Teamteaching erreichen kann, glaube ich, eine total wichtige Funktion. Das haben Katharina und ich in unseren Seminaren ja auch schon damals erlebt. Und dass das jetzt wieder funktioniert, auch unter erschwerten Bedingungen, gibt mir auch Hoffnung und ist auch super schön zu sehen, dass ihr das geschafft habt.
Und das ist nochmal ein weiteres Argument, wo Lehrende, die Teamteaching machen wollen und dafür wenig Unterstützung bekommen, sowohl von den Strukturen her als auch finanziell natürlich, was die nochmal an, ja, was die in die Hand nehmen können, um zu sagen, hier, das ist ein Format, was eben auch genau mit diesem Issue, was wir irgendwie gerade haben, ganz gut umgehen kann, was da eine gute Möglichkeit ist.
Ja. Ich wollte nochmal auf zwei Aspekte explizit eingehen, weil das, was wir gerade besprochen haben, ist ja auch bewusst nach außen kommuniziert, sage ich mal, stattgefunden. Also die Art Kommunikation, wie wir sie im Kurs hatten. Und die Frage war ja auch eben danach, ob wir explizit unter uns Rollen abgesprochen haben. Und dahingehend, denke ich, hat es am Anfang verstärkt stattgefunden, weil am Anfang da das Bedürfnis, sage ich mal, nach Sicherheit größer noch war. Und das hat für uns beiden gut funktioniert, das Bedürfnis dadurch ein bisschen abzudecken, halt feste Rollen am Anfang vor allen zu haben. Also das heißt, wer eröffnet den Kurs? Mhm. Wer stellt diese Frage? Wie wird diese Frage gestellt? Das hat sich, würde ich sagen, zum Schluss ein bisschen aufgelockert. Wir hatten immer für verschiedene Aspekte feste Rollen, zum Beispiel wer jetzt an der Tafel schreibt und wer währenddessen die Diskussion leitet. Und auch das ist ja so ein kleines Beispiel nur, aber auch da zahlt sich Teamteaching 100% bereits aus, dass ich das besser abdecken kann, was im Kurs passiert. Und auch die Chance habe, mehr TeilnehmerInnen nochmal sozusagen im Auge zu haben. Das hatten wir von Anfang an auch so etabliert, dass wir da solche festen Rollen haben. Und wir sind dann, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, im Mitte des Semesters ein bisschen lockerer geworden. Und das hatte dann mehr so einen Charakter von, ja, ich mache das mal, ich fange da mal mit an, diesen Punkt anzubringen. Und wie alles, was wir dann gemacht haben, gucken wir mal, was passiert. Und wenn Leonie sich dann fühlt, in dem Moment sich da einzubringen, dann hat sie das gemacht und andersrum genauso. Dann hat sich das so dahingehend entwickelt. Der andere Aspekt, den ich noch einmal anbringen wollte, ist, dass es so was ganz Handfestes da hatten wir auch schon kurz drüber geredet, als Methode, um so einen Kurs ins Reden zu bekommen. Und da musste ich gerade auch schmunzeln, weil das hatten wir eben schon kurz angesprochen, den Kurs, wie wir ihn so geleitet hatten, mit den Ideen, die wir hatten und versucht haben umzusetzen, der ist ja auch nicht aus dem Vakuum entstanden, der ist spezifisch nicht im Vakuum entstanden, sondern wie Leonie eben sagte, wir haben ja selbst schon Kurse erlebt, in denen das super funktioniert, also so ein diskussionsangeregte Kurse. Und das waren zu, weiß ich, 99% die Kurse, die wir mit euch hatten und was wir uns da auch mitgenommen hatten und was bei uns super funktioniert hat, TeilnehmerInnen, bevor es ins Plenum geht, kurz miteinander diskutieren zu lassen. Think, Pair, Share. So. Und ich glaube, das ist einer der Wege, die minimal methodisch angeleitet sind, sage ich mal, also Vorbereitungszeit von null haben und das aber so also ein Kursgeschehen dermaßen prägen können, weil sie so barrierearm sind, dass TeilnehmerInnen ins Reden kommen. Das kenne ich von mir selbst auch. Wenn jemand vorne steht und eine Frage formuliert, passiert bei mir gedanklich erstmal richtig viel. Die Frage nochmal wiederholen. Dann überlegen, was möchte ich denn dazu sagen? Dann einmal nochmal abchecken, ergibt das überhaupt Sinn, was ich sagen möchte? Dann mich überwinden, das tatsächlich zu sagen. Meistens ist es zu spät und ich schaffe gar nicht mehr, die Frage reinzubringen, weil das Kursgeschehen schon 5 Minuten weiter ist. Und ich glaube, so ein Ansatz von TeilnehmerInnen kriegen kurz Zeit, einmal ihre eigenen Notizen sich anzugucken oder die zu machen, dann das mit anderen Studierenden zu teilen, also einmal schon mal abzuchecken, was möchte ich sagen, ergibt das Sinn, und dann mit dem Kurs im Großen und Ganzen zu teilen, ist super wertvoll.
Ich habe dazu eine Nachfrage. Und zwar, gab es Situationen bei euch im Kurs, wo ihr den Eindruck hattet, in dieser Eingangsphase, wo ihr Leuten quasi die Möglichkeit gibt, erstmal Sprache zu finden, um sich einer Frage zu nähern untereinander? Gab es da Situationen, wo sich Grüppchen gebildet haben, die nicht miteinander gesprochen haben? Und wenn ja, habt ihr da irgendwie versucht, Leben reinzubringen in die Butze? Durch irgendwelche Nachfragen habt ihr euch dazu gesetzt oder habt ihr das einfach laufen lassen? Weil meine Erfahrung in Kursen ist, und das höre ich auch von anderen Lernenden, dass es manchmal sehr, sehr schwierig sein kann, Studierenden in diesen Think-Pair-Share-Situationen oder in den Eingangsgruppenphasen dazu zu motivieren, miteinander zu sprechen. Manchmal einfach, weil die sozial Angst zu hoch ist oder weil Studierende sich schlecht vorbereitet haben oder eine Mischung von diesen Dingen. Und sowohl Lehrende als auch Studierende, die sehr, sehr viel Spaß an Austausch mit anderen Studierenden haben, empfinden das natürlich als super frustrierend. Wie war das bei euch im Kurs? War das generell ganz anders oder hattet ihr auch ähnliche Situationen und wie habt ihr dann darauf reagiert?
Also mir ist es jetzt in der Form nicht aufgefallen, dass es da wirklich Gruppen gab, die irgendwie einfach wirklich nur stillschweigend da saßen, sage ich mal. Es gab vielleicht manchmal Personen, die sich da nicht drauf eingelassen haben, aber selbst da hat man gemerkt, dass auch die durch ihre Notizen durchgehen und quasi für sich selber dann vielleicht nochmal reflektieren, was vielleicht die Antwort sein könnte oder worüber sie nachgedacht haben. Wir haben uns aus den Gruppen in der Form aber auch meistens eher rausgehalten und einfach darauf vertraut, dass die schon darüber reden werden, was jetzt gerade relevant ist. Und haben dann natürlich ein bisschen versucht, im Auge zu behalten, läuft die Diskussion gerade noch? Sind die vielleicht einfach schon alle fertig mit diskutieren? Oder kann man irgendwie absehen, dass sie das Thema schon weit hinter sich gelassen haben? Und daran ein bisschen abzusehen, wie viel Zeit braucht man vielleicht noch oder brauchen wir überhaupt noch Zeit? Aber mir persönlich wäre das jetzt nicht aufgefallen eigentlich, dass es da, sag ich mal, größere Probleme damit gab, diese Diskussion unter den TeilnehmerInnen laufen zu lassen.
Das würde ich auch so sehen. Was wir zwischenzeitlich gesehen haben, was cool war, ist, dass das passierte vor allem im letzten Drittel des Kurses, dass TeilnehmerInnen zum Teil nochmal in andere Gruppen gegangen sind. Also man muss auch dazu sagen, wir haben das fast jede Stunde gemacht, weil das einfach so gut funktioniert. Also das war schön zu sehen, dass Studierende sich dann am Ende auch wohlgefühlt haben, nochmal mit anderen neuen Menschen sozusagen zu sprechen. Ich würde sonst aber auch wie Leonie gerade sagen, dass sie einfach darauf vertraut haben, dass die Leute das besprechen, was sie für den Moment gerade als wichtig erachten. Und so war auch die Frage konzipiert. Die Frage oder der Auftrag war meistens, have a look at your notes, talk about what you find interesting. Und das war bewusst so gemacht. Wenn wir das anders machen wollten, haben wir das auch gemacht, indem wir spezifischere Fragen reingegeben haben. Das war vor allem in Momenten, in denen wir mit viel Text gearbeitet haben, der Fall. Da haben wir spezifischere Fragen formuliert, die inhaltlich arbeiten, weil uns da am Ende wichtiger war, ich sag mal, handfeste Ergebnisse zur Textarbeit zu haben, um TeilnehmerInnen auch mit dem Gefühl nach Hause zu schicken, dass das, was sie mir wahrscheinlich mit viel Vorbereitung gelesen haben, auch Anwendung im Kurs findet, weil das persönlich finde ich ja sonst auch immer sehr frustrierend. Und da greift es auch wieder den Punkt auf. Wir haben dann in den Arbeitsaufträgen natürlich auch beispielhaft Sprache, sage ich mal, modelliert, mit dem wir gerne möchten, dass der Text besprochen wird. Also wir haben da relativ eindeutig gesagt, worauf die TeilnehmerInnen bitte achten sollen, wenn sie das besprechen. Und glaube, haben aber auch dann genug in der Diskussion dann genug Zeit gelassen, dass wenn sie andere Sachen besprechen möchten, und darauf haben wir dann auch nochmal hingewiesen, dass sie das auch tun können. Also das war ein Ansatz von, ihr habt immer Zeit, eure eigenen Interessen zu besprechen. Wenn wir möchten, dass ihr mehr als das macht, wenn wir möchten, dass ihr einen spezifischen Fokus entwickelt, geben wir euch beispielhaft Sprache an die Hand und fragen euch auch explizit, das zu tun.
Was ja auch eigentlich nochmal zeigt, wie viel Arbeit da reingeht, wenn man versuchen möchte, eine kohärente, sinnstiftende Unterrichtsreihe zu konzipieren. Also wie anspruchsvoll das ist, sich Fragen zu überlegen, die funktional sind, um Leute dazu zu inspirieren, miteinander zu reden. Das ist nicht einfach. Und gerade zu überlegen, wann in welcher Sitzung stelle ich welche Frage und wohin läuft das Ganze, wo fährt der Zug hin mit dieser Frage? Also wie gesagt, ich habe ja gesehen, wie ihr teilweise Stunden konzipiert habt und wie ihr euch darüber unterhalten habt im Büro. Und ich fand das total spannend zu sehen, wie komplex eigentlich die Vorgänge sind, die dazu führen, dass guter Unterricht stattfindet. Und das fand ich wirklich remarkable.
Ich finde alles total cool, was ihr erzählt. Also wie professionell ihr da rangegangen seid, wie professionell ihr den Prozess unter euch gestaltet habt, wie, dass ihr eine klare Vorstellung von den Methoden hattet, die ihr verwenden wollt, diese Methoden aber nicht so Micromanaging waren, sondern ziemlich offen gestaltet, niedrigschwellig, wie du eben gesagt hast, so dass alle sich beteiligen können, auf eine Art gestaltet sind, dass Lernende ihre eigenen Interessen und Ideen und Erkenntnisse mit reinbringen können, aber Hilfestellung auch dabei bekommen, sich auf das zu fokussieren, was aus eurer Sicht am relevantesten für die Sitzung, für das Thema ist. Ist alles super cool. Natürlich resoniert das mit uns auch, weil vieles von dem, was ihr macht, wie ihr gesagt habt, inspiriert ist aus den Kursen, die ihr mit uns hattet. Und das ist für mich natürlich auch total schön zu sehen, dass das so einen Effekt hat, dass das eine Wirkung hat. Also es gibt mir ganz stark das Gefühl von Selbstwirksamkeit und dass es für euch auch funktioniert hat, so wie es für mich immer gut funktioniert, erfüllt mich mit großer Freude, weil man weiß das ja selber nicht, ne? Was gut bei einem selber funktioniert, muss ja nicht bei anderen auch gut funktionieren. Aber das ist, glaube ich, unsere Erfahrung aus der Arbeit mit anderen oft gewesen, dass es eben so grundlegende Methoden sind und eine grundlegende Haltung. Ich möchte Diskussion, ich tue viel dafür, dass Leute sich eingeladen fühlen, mit mir über coole Sachen zu sprechen. Und dann funktioniert das leichter, als wenn ich eine ganz klare Idee habe, das ist das Richtige zu tun, das ist meine Expertise, die muss ich in die Köpfe von anderen Leuten hineinbeamen im Prinzip. Und das sorgt eben eher für eine Distanz oder für eine Spaltung, die dann Diskussion und Austausch und gemeinsames Arbeiten eben nicht so sehr facilitate.
Als ihr das so im Detail beschrieben habt, wie ihr diese Think-Pair-Share und die Arbeit mit dem Text und den Einstieg in die Diskussion im Prinzip angeleitet habt und was dahinter stand an Überlegungen und Arbeit, habe ich direkt diese Frage gehabt, woher wusstet ihr das? Also woher habt ihr das genommen, das anzunehmen, wir machen das jetzt so und so. Wir glauben, dass das eine gute Idee ist. Wir glauben, dass das eine gute Frage ist. Wir glauben, dass das ein gutes Format ist, weil im Prinzip ist das ja eine Frage, die total wichtig ist für alle Menschen, die jetzt ohne eine vorhergehende Ausbildung auf einmal Lehre machen sollen. Woher nehmen die das Wissen oder die Ideen, das ihnen überhaupt ermöglicht, sich da hinzustellen und diese Rolle einzunehmen? Und ich finde das total spannend und würde euch gerne diese Frage stellen, aber auch nochmal vielleicht, wenn ihr jetzt einen Tipp oder Tipps jemandem geben sollt, die auch neu, ganz neu in dieser Rolle ist, was würdet ihr so einer Person sagen, das sind die Sachen, die weißt du schon darüber, was gute Lehre ist, obwohl du vielleicht noch nie in der Situation warst, das tatsächlich umzusetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ich bin da ja wirklich sehr ohne didaktischen Hintergrund an die ganze Sache rangegangen. Aber was für mich das leichter gemacht hat, war zu gucken, was finde ich denn eigentlich gut als Studierende? Was sind Methodiken und vielleicht Ansätze, die mir helfen, wenn ich selber in einem Kurs sitze? Und für mich ist es halt genau wie Lea auch sagte, so Sachen wie, kann ich mal eine Minute, sag ich mal, drüber nachdenken, was ich eigentlich antworten will und vielleicht auch nochmal mit jemand anderen über eine Frage sprechen, einfach um diese kurze Zeit zu haben, die Gedanken zu sortieren und zu ordnen, bevor man dann tatsächlich in eine Diskussion einsteigt. Das ist halt wirklich das stärkste Beispiel, glaube ich, was wir da haben. Ja, aber ansonsten, war das für mich wirklich eine Sache von darüber nachdenken, was ich als Studierende denn eigentlich hilfreich finde und was vielleicht Sachen sind, wo ich in Kursen sitze und wenn das passiert, ich denke, oh, das funktioniert für mich nicht oder das nervt mich jetzt gerade irgendwie. Und das, sag ich mal, als Stepping Stone zu benutzen und dann von da zu gucken, wie funktioniert das jetzt aber für meine spezifische Kurssituation. Wenn wir dann festgestellt hätten, dass das mit unserem Kurs so überhaupt nicht funktioniert, dann hätten wir uns logischerweise was anderes überlegen müssen. Aber damit zu beginnen als Basis, fand ich, war eigentlich der logische Schritt für uns, würde ich sagen.
Ich würde den Punkt auf jeden Fall gleich gerne auch nochmal aufgreifen, weil der für mich sehr ähnlich ist. Ich wollte vorher aber auch sagen, dass ich die Frage so wahnsinnig, das hat bei mir gerade sehr viel angeregt, weil ich die so wahnsinnig interessant finde. Und mein erster Gedanke war, weil die Frage ja war, wie weiß ich, dass ich gute Lehre mache? Ich würde Wissen gerne in Wollen ändern. Ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen, ich möchte gerne gute Lehre machen und dann ist es Prozess herauszufinden, wie das funktioniert. Also das hat viel mit Haltung zu tun. Wie möchte ich denn meine Lernenden im Kurs, wie möchte ich dem begegnen, wie möchte ich mir selbst begegnen? Und das kommt auf das zurück, was Leonie gerade gesagt hat. Ohne vorherige Lehrerfahrung erkennt man das über die Zeit, glaube ich, darin, was sich für einen selbst gut anfühlt in Kursen. Das ist etwas, was ich für mich auch stark reflektiert habe nach dem Semester, weil das halt ein besonderes Semester war, in dem ich selbst Teilnehmerin in Kursen war, als auch einmal die Woche vor einem Kurs stand und den geleitet habe, dass ich gedacht habe, es müsste, finde ich, wesentlich verbreiteter sein, dass Lehrende regelmäßig als TeilnehmerInnen in Kursen sitzen. Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, weil nur dann merke ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. Weil Methoden kann ich den ganzen Tag mir irgendwie aus dem Kopf ziehen und natürlich kann ich mir regelmäßig Feedback einholen. Aber der Perspektivwechsel funktioniert eigentlich nur, wenn ich mich selbst in die Position begebe, als Teilnehmerin in einem Kurs zu sein. Weil so viel anderes noch drumherum passiert. Der Raum, also so ein Frontalformat, macht halt schon was mit mir. Und das kann ich gar nicht wahrnehmen, wenn ich mein Leben lang nur vor dem Kurs stehe. Das verfällt irgendwann, dieses Bewusstsein dafür, dass alle mich sehen, aber sich untereinander zum Beispiel niemand sich sieht. Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass man regelmäßig eigentlich versucht, sich in Situationen zu bringen, in denen ich die Person bin, die belehrt wird. Und das sage ich jetzt bewusst in dieser Konnotation, weil man dann erst merkt, was das für ein Gefühl ist. Und das andere, was ich gerade meinte, ist eine Haltungsfrage im Sinne von, wie möchte ich denn lernen? Und wenn ich ein bisschen darüber reflektiere, dann kann ich versuchen, das an andere weiterzugeben. Und da war es auch nochmal wichtig, glaube ich, das als studentisches Seminar zu haben, um nochmal aufzuzeigen, wie könnte es funktionieren.
Ja, für mich war eine der beeindruckendsten Erkenntnisse in diesem ersten Semester, wo ich sowohl Lehre gemacht habe als auch als Studierende in Seminaren gesessen habe. Es gab einmal eine Situation, wo zufälligerweise quasi in der gleichen Woche in einem Seminar, in dem ich Studierende war, thematisch das Gleiche dran kam wie das, was wir in unserem eigenen Seminar unterrichtet haben. Da ging es um ein narratologisches Thema. Und ich fand es total interessant zu sehen, wie ich in der Studierendenrolle natürlich die Antwort wusste, aber in so einer Position war wie, ich bin ja nicht die Expertin dafür. Die Expertin ist ja die Person, die vorne steht. Das heißt, ich habe dann zwar Fragen beantworten können, aber immer so ein bisschen so tentatively, also immer so, ja, also es ist ja wahrscheinlich irgendwie so und so. Und dann 3 Tage später stand ich in dem Seminar, in dem ich die Lehrendenrolle hatte und habe genau dieses gleiche Thema erklärt, vorne mit, also im Prinzip mit dem Backing, dass diese diskursive Lehrendenposition mir auf einmal gegeben hat und konnte da super selbstbewusst und eloquent das erklären, wo ich vorher als Studierende im Prinzip eher so, ja, also vielleicht könnte es ja irgendwie so und so sein. Und das fand ich nochmal eine total interessante und aufschlussreiche Erfahrung, weil mir das wirklich nochmal in diesem extremen Kontrast gezeigt hat, wie stark die diskursive Position, die Lernende haben, beeinflusst, wie sicher oder eben auch unsicher oder selbstbewusst oder eben vorsichtig sie sich fühlen in der Art von Wissen, das sie haben. Und das Wissen eben nichts ist, was man einfach nur hat. Wissen ist ja nicht einfach nur da. Das existiert ja erst in dem Moment, wenn ich was damit mache, wenn ich das in eine kommunikative Situation reinbringe. Und die kommunikative Situation, die ist aber immer geprägt von den diskursiven Positionen, die diese kommunikative Situation strukturieren. Das heißt auch immer von Hierarchien und von Macht. Und wie das darüber mitentscheidet und mit beeinflusst, was ich auch für ein eigenes Gefühl zu diesem Wissen habe und wie ich das präsentieren kann, das war einfach super prägnant und aufschlussreich für mich nochmal. Also das einfach durch diese beiden Situationen so krass zu sehen. Und das ist auch was, wo ich mir sehr wünschen würde, dass Lehrende öfter mal diese Erfahrung machen, damit ihnen auch klar ist, dass ganz viel von dem, was Studierende machen in Seminaren und was für Lehrende so aussieht, als wüssten sie nicht genug oder als könnten sie das nicht gut genug ausdrücken, dass das nichts damit zu tun hat, was sie tatsächlich wissen oder nicht wissen, sondern dass das was mit der Art ist, wie in welchen Hierarchien diese kommunikative Situation überhaupt strukturiert ist und welche Subjektposition im Prinzip sie als Lernende eingeschrieben haben und wie ihnen das gleichzeitig auch ganz viel Unsicherheit und eben, dass sie nicht die ExpertInnen für was sind und dass sie eine bestimmte Expertise nicht haben, gar nicht haben dürfen und auch nicht beanspruchen dürfen, wie das alles, ja, damit reinspielt.
Zeigt dann einfach sehr, sehr deutlich, was Macht mit uns macht, wenn wir diese Perspektivwechsel einnehmen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass der Wechsel von Studierenden auf Lernenseite dann auch den Effekt hat, zu gucken, was passiert mit mir, wenn ich diese hierarchisch machtvolle Position einnehme. Wie nehme ich meine eigene Expertise wahr? Wie versprachliche ich meine eigene Expertise? Wie baue ich Beziehungen zu meinen KursteilnehmerInnen auf? Und wie möchte ich als Lehrperson sein? Also ich glaube, das zeigt nochmal ganz, ganz deutlich, wie wichtig es sein kann, Studierende einzuladen, solche Kurskonzepte zu entwickeln und durchzuführen. Einfach weil nicht nur für zukünftige LehrerInnen, sondern auch für zukünftige AkademikerInnen, die halt in wissenschaftlichen Diskurs zu anderen Leuten treten werden und wollen. Ja, super, super wichtig. Was ich auch noch mal nachfragen wollte, weil es auch zwischendurch immer wieder angeklungen hat bei euch beiden, dass Dinge auch mal nicht funktioniert haben. Und für mich ist es in manchen Kursen, wo ich halt Studierenden anbiete, dass sie einen Takeover machen, dass sie selber unterrichten können, wird mir immer wieder deutlich, dass Studierende sehr, sehr viel Angst dann davor haben, dass was schief geht, dass bestimmte Dinge im Unterricht nicht funktionieren. Und meine Erfahrung ist, dass das ständig der Fall ist, wenn ich unterrichte. Dinge funktionieren nicht. Leute springen nicht auf Fragen an, wie ich gedacht hätte, dass sie auf Fragen anspringen. plötzlich sind Themen da, wo Leute wahnsinnig viel Anklang finden. Und ich denke so, ups, wie ist das passiert? Ohne dass ich da großartig was dazu getan habe. Manchmal habe ich mir eine coole Aufgabe überlegt und die Leute finden die total doof. Und mit dieser Erfahrung, die ich da mache, zu leben und nicht zu denken, ich bin eine schlechte Lehrende, weil das nicht funktioniert hat, sondern zu sehen, ah, okay, hier sind anscheinend Bedürfnisse anders, als ich erwartet habe. Und dass das Misserfolg in Anführungsstrichen ein Teil von Lehre und von Lernen ist. Ich glaube, das ist erstmal eine schwierige Erfahrung zu machen. Wie war das bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Ihr habt ja schon gesagt, dass ein, zwei Sitzungen vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, weil der Stil euch im Nachhinein nicht gut gefallen hat oder weil bestimmte Sachen nicht gut Anklang gefunden haben bei den Studierenden. Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht und wie seid ihr da im Nachgang mit umgegangen?
Ich erinnere mich konkret an eine Stunde, beziehungsweise es waren 2 Stunden, die aufeinander noch direkter als sonst aufgebaut haben. Das heißt, wir hatten in der ersten Stunde ein Thema, wo wir uns das erste Mal einen neuen Film angeguckt hatten. Wir haben gebrainstormt und wir haben in dieser Stunde Gruppen etabliert. Größere Gruppen, die sich zu bestimmten Themenfeldern austauschen sollten mit spezifischer Fragestellung, um Motive in einem Film zu analysieren. Die erste Stunde lief super. Unser Plan war, in der darauffolgenden Stunde in diese Gruppen zurückzugehen und die Gruppen weiter an diesen analytischen Schwerpunkten denken zu lassen, um dann hinterher das gemeinsam ins Plenum zu tragen. Das hat kolossal nicht funktioniert. Das ist kläglich gescheitert, weil ein Grund war, dass von dieser einen auf die nächste Woche der Kurs sich um die Hälfte reduziert hatte, was TeilnehmerInnen anging. Das war auf dieser Ebene auch ein eindeutiger Ausschlag. Das ist so nicht mehr so krass danach vorgekommen. Natürlich, Kurszahlen schwanken immer. Das haben wir aber nicht kommen sehen in dem Moment natürlich, weil das auch schon Mitte des Semesters war und wir dachten, es hat sich so langsam eingependelt.
Der berühmte Mid-Semester-Blues.
Genau, den haben wir nicht ganz so bedacht. Das war aber auch eine Sitzung, in der die Technik absolut nicht mit uns arbeiten wollte. Das war auch eine Sitzung, wo wir, meine ich, Text besprochen haben, der halt darauf aufbauen sollte, dass diese Gruppen sich austauschen. Und was vorher immer schön geklappt hat im Sinne von Sachen bauen aufeinander auf und sind dadurch gerade so gut, dass sie aufeinander aufbauen, das fängt halt relativ schnell an, ineinander zu fallen, wenn der erste Baustein schon nicht mehr da ist. Und ich glaube, uns beiden ging es in dem Moment vorne auch nicht ganz so gut, weil wir gemerkt haben, nichts von dem, was wir hier gerade vorhatten, wird so umgesetzt werden können. Jetzt kommt aber der Punkt, das haben wir dann, glaube ich, relativ schnell so angenommen. Also es hilft ja dann auch nicht in dem Moment zu sagen, ja gut, die TeilnehmerInnen sind nicht da, das ist jetzt blöd, hätten die nicht mal heute irgendwie weniger faul sein können und anwesend sein können. Ja nee, das ist ja nicht der Punkt. Die sind halt nicht da, Ende aus. Und wir müssen jetzt gucken, was wir damit machen. Die schulden mir auch nicht, da zu sein. Und wir haben dann, ich glaube, das ist auch ein anderer Punkt, offen mit dem Kurs kommuniziert, dass was wir uns vorgenommen haben, können wir so nicht umsetzen. Das heißt, ihr müsst uns jetzt gerade bitte auch 5 Minuten geben, einmal durchzudenken, was möchten wir stattdessen machen. Als die Technik dann versagt hat, haben wir das genauso gemacht. Wir haben auch wieder gesagt, das ist nicht das, was wir vorhatten. Wir brauchen gerade mal 5 Minuten, um das auszusortieren. Also die Antwort so ein bisschen ist, wie geht man damit um, das erstmal offen zu kommunizieren. Weil es ist ja niemand, also es kann ja halt niemand was dafür. Und in der, ich sag mal, privaten Konversation, die wir danach wieder als Nachbereitung haben, haben wir uns, glaube ich, auch mehr Zeit als sonst genommen, um für uns beide anzuerkennen, dass das doof war. Das war einfach keine gute Erfahrung und das musste dann auch mal so gesagt werden. Und wir sind aber nicht in den Modus verfallen, weil wir halt Studentinnen sind auch, zu sagen, nie, die kommen alle nicht und die haben alle gar kein Interesse. Und es liegt eigentlich nur daran, dass sie niemand sein will. Nee, es kamen halt mehrere Gründe zusammen. Und im Endeffekt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen.
Ja, genau. An die Sitzung erinnere ich mich auch. Das war wirklich sehr unangenehm und sehr schwer, auch das zu handeln, sag ich mal. Was mir da vielleicht auch nochmal auf einem, sag ich mal, leichteren Level einfällt, wir haben auch in der Vorbereitung einmal feststellen müssen, dass einer von unseren Hauptfilmen, wir hatten im Kurs 4 Filme, die wir quasi als Hauptbeispiele genutzt haben. Und wir haben bei der Vorbereitung irgendwann einmal feststellen müssen, dass einer der Filme, die wir uns ausgesucht haben, einfach von der Analyseseite her gar nicht so viel hergegeben hat, wie wir uns das erhofft haben. Und wir saßen dann, nachdem wir da eine Weile versucht haben, halt die erste Sitzung zu diesem Film zu, oder vielleicht war es auch die zweite, zu planen, saßen wir da und haben uns eigentlich nur geärgert, dass dieser Film so doof ist. Und haben dann irgendwann einmal für uns feststellen müssen, okay, das ist jetzt aber gerade gar nicht relevant, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es damit jetzt weitergeht, und haben dann relativ schnell festgestellt, okay, wir machen jetzt hier aber auch nicht das ernsthafteste Projekt auf dieser Welt. Wir versuchen hier gerade keine Leben zu retten oder sonstige Sachen zu tun. Wir können auch einfach mal eine Sitzung nur ein bisschen Spaß haben. Und dann haben wir wirklich gesagt, okay, der Film ist jetzt einfach doof und wir können das auch acknowledgen und in der Sitzung sagen, okay, vielleicht gibt er uns gar nicht so viel. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgeben, er gäbe uns irgendwas, was würdet ihr dann argumentieren? Und haben dann relativ schnell einfach gesagt, okay, dann machen wir da jetzt mal eine witzige Sitzung draus und lassen die einfach mal wild analysieren. Natürlich immer noch auf einem akademisch anwendbaren Level, sodass wir immer noch, ne, halt Evidence dafür wollten, was die sich da jetzt überlegt haben. Aber wir hatten Spaß damit, der Kurs hatte Spaß damit und wir konnten dann auch gleichzeitig alle irgendwie sagen, ja, okay, vielleicht war es das jetzt nicht so. Und ich finde, manchmal einfach darüber nachzudenken, dass es auch nicht, wenn jetzt irgendwas nicht ganz so ernsthaft ist oder nicht ganz so rhetorisch wunderbar funktioniert, dann ist es vielleicht doch einfach mal so. Und dann ist es vielleicht doch einfach mal in Ordnung. Ich finde, das war auch eine wichtige Erfahrung, sage ich jetzt mal.
Ich würde da sogar das unterstreichen wollen. Also ich glaube, es ist eine Fehleinschätzung oder auch vielleicht sogar eine gefährliche Idee zu behaupten, dass Spaß im Unterricht zu haben und ein bisschen rumzuspielen und quasi zu gucken, wie weit kann ich bestimmte Sachen pushen, gerade in so einem analytisch-interpretativen Feld wie unserem, dass das diametral gegensätzlich ist zu professionellem Handeln. Also ich bin ja ein starker Verfechter von, es hat bisher noch niemand schlechter gelernt, weil er oder sie Spaß am Unterricht hatte, und das Gefühl hatte, ich kann hier einfach mal auch Dinge ausprobieren und gucken, wie weit kann ich Ideen tatsächlich tragen, bis es absurd wird oder bis es nicht mehr funktioniert. Das ist eine gute Erfahrung zu machen. Und ich glaube, dass Humor und Spaß und Witz auch an Kulturprodukten, die jetzt nicht so wahnsinnig tiefgründig sind, unbedingt, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass das nicht akademisch wertvoll ist, die Arbeit, die da passiert. Ganz im Gegenteil, das kann eine total wichtige didaktische Erfahrung sein oder Lehr-Lernerfahrung sein, sich selbst mal nicht so wahnsinnig ernst nehmen zu müssen, sondern einfach mal Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen und dann auch Motivation und Spaß daran zu entwickeln, Sachen auszuprobieren. Gerade weil akademische Arbeit durch die Ernsthaftigkeit und die Professionalität, die wir verlangen, wahnsinnig hürdenreich ist für Leute. Und dann zu sagen, okay, komm, wir gucken uns mal dieses Ding an, wir haben total viel Wissen über dieses Themenfeld. Welche von den Methoden, Theorien, Ideen, die wir kennen, können wir tatsächlich darauf anwenden? Wo trägt das? Und wo gibt der Film uns dann einfach nichts mehr? Das finde ich eigentlich total cool. Also Spaß zu haben. Es ist nicht nur einfach mal ein bisschen Spaß haben, glaube ich, sondern den Spaß daran zu haben, das ist zentral wichtig. Und das gilt, glaube ich, für unser Fach ganz genauso wie für alle anderen Fächer auch, wo der Spaß vielleicht anders aussieht, aber trotzdem Spaß ist und Motivation generieren kann, genauso wie sehr professionelles Handeln und Ernsthaftigkeit Motivation produzieren kann. Eine andere Sache, auf die ich noch kurz eingehen wollte, war das, was Lea gesagt hatte, weil ich es so ein Power-Move finde, zu sagen, okay, hier hat was überhaupt nicht funktioniert. Sowohl in der Planung hatten wir uns das anders vorgestellt und wir haben nicht damit gerechnet, dass das so auseinanderfällt. Zweitens gab es Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle waren, wie zum Beispiel die Technik funktioniert nicht oder Studis kommen nicht. Und deswegen hat das nicht funktioniert. Leute mit sehr viel mehr Lehrerfahrung als ihr beide hätten in so einer Situation sehr viel schlechter reagieren können, vielleicht so viel schlechter. Ich habe schon Unterricht gesehen von Leuten, die in solchen Situationen so hart frustriert waren und kein Gefühl dafür hatten, was eine gute Reaktion ist darauf, auf solche Situationen, die den Kurs dann einfach einmal zur Schnecke gemacht haben. Und dann gesagt haben, okay, dann schicke ich euch jetzt halt, dann arbeitet jetzt halt zu Hause, macht es doch selber und wir sehen uns nächste Woche wieder und überlegt euch mal, was ihr getan habt. So nach dem Motto, so richtig autoritäres Frustration ablassen. Und ich sage nicht, dass Lernende keine Frustration haben dürfen. Ihr habt ja gerade auch schon darüber gesprochen, dass die Erfahrung frustrierend war und doof und ihr euch darüber unterhalten musstet. Aber das, was ihr gemacht habt, ist im Prinzip ein sehr gutes Beispiel für radikale Akzeptanz im Unterricht. Sich das einmal anzugucken, zu sagen, ist doof, ist richtig doof, finden wir auch kacke. Wir kommunizieren, dass wir das kacke finden an unsere Studierende und lassen sie wissen, hey, wir müssen uns jetzt gerade mal neu sortieren und gucken, was können wir jetzt machen. Das ist so viel effektiver und verlangt aber so ein großes Bewusstsein dafür, was effektive, gute Kommunikation in Lehr-Lern-Situationen ist. Also Chapeau, ich finde das richtig, richtig cool, wie ihr das dann gehandhabt habt.
Ich würde gerne nochmal auf die Rahmenbedingungen zurückkommen. Ihr hattet am Anfang gesagt, dass ihr im Prinzip das erstmal nicht als Seminar konzipiert habt, sondern so gebrainstormt habt. Dann ist die Idee aufgekommen, hey, eigentlich ist das schon eine Seminarstruktur. Dann wart ihr aber unsicher, wie ihr das ans Fach kommuniziert, wo ihr Unterstützung bekommen könntet, ob das überhaupt was ist, was machbar ist oder wo ihr akzeptiert werden würdet mit der Idee und dass ihr gleichzeitig auch schon überlegt habt, wenn wir sowas machen, also wir wollen das gerne machen, wir wollen das professionell aufziehen, wenn wir das aber machen, dann möchten wir schon auch vergütet werden dafür auf eine bestimmte Art und Weise oder auf eine Art und Weise, die eben machbar ist, weil es letztlich Arbeit ist, ne? Und Lea, du hast gesagt, ihr habt dann auch positive Resonanz gefunden. Könntet ihr darüber noch mal ein bisschen sprechen? Also welche Form von Unterstützung habt ihr bekommen? Habt ihr letztlich ein Honorar bekommen oder eine Form von Vergütung, die für euch okay ist? Welche Form von Unterstützung aus dem Fach habt ihr während des Seminars bekommen? Also dass andere auch eine Vorstellung davon bekommen, wie kann das laufen? Was würdet ihr Lehrenden an die Hand geben, die Studierende unterstützen möchten bei sowas? Was wäre eine Good Practice in dieser Hinsicht?
Ich glaube, von der ganz praktischen Seite, was als erstes oder relativ zu Beginn benötigt wird, ist strukturelle Unterstützung. Und das meine ich im Sinne von, um das jetzt mal, ich weiß nicht, wie sich das in anderen Universitäten verhält, aber bei uns ist das so, der Eintrag von dem Kurs im elektronischen Verzeichnis braucht halt einen Lehrenden-Eintrag, mit dem man dann für seinen Namen dasteht. Das ist an der Uni Bielefeld nicht möglich als Studentin. Also man kriegt diesen Eintrag zum Beispiel, wenn man Tutorien leitet, aber auch sonst dann nicht mehr. Das heißt, es gab von Anfang an keine Möglichkeit, bei dem der Kurs mit unseren beiden Namen in EKVV auftaucht. Und die strukturelle Unterstützung, die wir bekommen haben, war durch eine Professorin in unserem Fach, wie Leonie eben sagte, die thematisch auch in dem gleichen Feld, sage ich mal, unterwegs ist, die das unterstützt hat. Also die sowohl auf Fächerebene nachgefragt hat, ob das Fach das so auch unterstützen würde, wenn wir das machen, die uns dann auch geholfen hat, diesen Eintrag zu machen. Und das ist auch der andere strukturelle Aspekt. Wir beiden sind nicht in der Lage, Studienleistungen zu verbuchen hinterher. Wir haben die Studienleistung konzipiert und das war uns beiden auch wieder wichtig, weil wir ja die Personen sind, die den Kurs leiten wollten. Aber auf einer rein technischen Ebene können wir Studienleistungen nicht für TeilnehmerInnen verbuchen hinterher. Und da ist also Unterstützungsbedarf gefragt, dass man jemanden hat, der sagt, das mache ich. Oder auch hinterher sagt, wenn TeilnehmerInnen jetzt aus dem Kurs gehen und sagen, sie möchten Hausarbeit schreiben, was bei uns auch anscheinend schon im Gange ist, was ich ziemlich cool finde, die das dann betreuen. Weil auch das, selbst wenn wir wollten und Natürlich habe ich Interesse daran zu gucken, TeilnehmerInnen, welche Ideen aus dem Kurs nehmen die jetzt mit, wie arbeiten die das weiter, kann ich das nicht. Rein arbeitstechnisch kann ich das jetzt nicht. Und das ist die strukturelle Unterstützung, die da benötigt wird. Ich würde jetzt mal für Leonie und mich sprechend sagen, dass wir aber auch klar hatten, dass wir im Kursgeschehen selbst wenig Unterstützung, wenig bis gar nicht Unterstützung wollten. Weil uns da das wichtigere Anliegen war, dass wir das sehr selbstgesteuert machen.
Genau, das würde ich so auch unterschreiben, sag ich mal. Das hatten wir von vornherein so gesagt und uns auch so gewünscht. Aber was ich trotzdem wichtig fand, war, jemanden in der Hinterhand zu haben, bei dem man tatsächlich doch nachfragen kann, falls es doch ein Problem gibt oder falls man doch Nachfragen hat. Weil es ist halt das erste Mal, dass wir sowas auf dem Level machen. Und jemand mit Erfahrungen zu haben, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall hingehen und zumindest mal, auch wenn es nur um sowas geht, wie den finalen Syllabus zu erstellen und da einfach einmal zumindest nachfragen zu können, funktioniert das so? Ist das so in Ordnung? Und ich meine, da haben wir uns auch viel drum gekümmert, weil das ja auch nach Richtlinien funktioniert, die wir auch einsehen können. Also das haben wir auch viel alleine gemacht. Trotzdem finde ich es schön oder fand ich es auch schön, doch einen Ansprechpartner zu haben für den Fall, dass etwas ist. Und ich bin mir sicher, wenn wir mehr Input zum Thema, wie verhalten wir uns denn eigentlich im tatsächlichen, in der tatsächlichen Kurssituation gewollt hätten, dann hätten wir die Professorin darauf auch ansprechen können. Und ich finde, das ist trotzdem wichtig zu haben, auch wenn das vielleicht für unsere spezifische Situation nicht notwendig war oder nicht so relevant zu einem gewissen Grad war. Trotzdem hat es viel Sicherheit auch nochmal gegeben, finde ich.
Ich finde den Punkt, den ihr gerade gemacht habt, super wichtig, weil es wird von universitären Lehrenden häufig erwartet, dass sie aus ihrem Studium heraus ohne didaktische Ausbildung dann als Lehrkraft für besondere Aufgaben oder so quasi direkt in den Lehrbetrieb einspringen und dass sie sofort wissen, wie sie was konzipieren, wie sie Lehre konzipieren, wie sie einen Syllabus konzipieren, wie sie eine Studienleistung generieren, und auch wie sie arbeiten. Lesen, feedbacken und benoten. Dafür haben wir keine Ausbildung. Es wird einfach erwartet, weil wir das inhaltliche Wissen angeblich aus unserem Studium haben, müssen wir auch das ganze Administrative und den ganzen bewertenden Kladderadatsch, der da mitkommt mit dieser Berufswahl, dass wir das alles können. Das ist natürlich illusorisch. So funktioniert das nicht. Und ich finde es total wichtig, dass ihr beide jetzt nochmal aufzeigt, okay, wir konnten jetzt hier eine Erfahrung machen, eine angeleitete Erfahrung mit einer Person, die uns inhaltlich sehr viel Freiheit gegeben hat, wo wir einen Kurs so durchziehen konnten, wie wir ihn geplant haben. Aber wenn wir Hilfe haben wollten, konnten wir auf diese erfahrenere Person zugehen und sagen, hey, wie sieht das aus? Können wir da so ein bisschen Sicherheit haben? Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn wir die Sache ein bisschen weiterdenken, dass es für Studierende, die an Lehre und gerade universitärer Lehre interessiert sind, auch interessant sein könnte, rauszufinden, wie können wir zusammen mit erfahrenen Lehrenden zusammenarbeiten, um Modularbeiten oder Prüfungen zu lesen und zu feedbacken. Weil das ist einer der herausforderungsreichsten Teile des Berufs, finde ich. Und gleichzeitig aber auch einer der wichtigsten. Und ich habe das nicht gelernt. Das war in den kalten Pool springen und learning by doing. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Und ich glaube, wenn Studierende, die sich für dieses Arbeitsfeld interessieren, bessere Einblicke kriegen könnten darin, wie das funktioniert, wie viel Arbeit das ist, wie viel Aufwand, was gutes Feedback ist, auch durch ihre eigene Erfahrung, ne? Schlechtes Feedback, das sie gekriegt haben, gutes Feedback, das sie gekriegt haben, und das übertragen zu können, um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können, ist das überhaupt ein Karriereweg, den ich einschlagen möchte mit der Arbeit, die da auf mich zukommt und wie der Arbeitsalltag aussieht. Ich glaube, da würden viele Studis von profitieren. ist super schwierig, weil das Prüfungsrecht natürlich sagt, nee, 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 das geht nicht. Prüfungen können nur abgenommen werden von. Und dann kommen noch datenschutzrechtliche Gründe und so weiter und so fort dazu, die es super, super schwierig machen, Studierenden dabei zu helfen, interessierten Studierenden dabei zu helfen, rauszufinden, wie dieser Berufszweig funktioniert und wie diese akademische Arbeit funktioniert. Und das finde ich super schade. Gleichzeitig sehe ich da aber auch, dass dadurch, dass ihr das jetzt ausprobiert und dass ich jetzt durch Katharina natürlich auch weiß, dass an anderen Universitäten solche Kursformate sehr viel gängiger sind, da sehe ich Möglichkeiten, da sehe ich Potenzial, dass sich auf lange Sicht zumindest irgendwas verändert, wenn mehr Studierende Interesse daran zeigen, Einblicke in diese Art von Arbeit zu bekommen.
Ich würde gerne nochmal zwei Punkte aufgreifen, die du gerade angesprochen hast, in der, also Handlungsbeispiele, wie Studierende da auch unterstützt werden können. Wir hatten ganz am Anfang, als wir diese Idee, sage ich mal, gepitcht hatten an die Professorin, auch Unterhaltungen, in denen sie sehr offen nachgefragt hat, in welchem Format wir das denn machen wollen. Also es stand auch mal die Frage im Raum, möchten wir das als studentische Konferenz machen? Zum Beispiel, möchten wir das als Summer School machen? Und wir haben die Frage mal 2, 3 Nächte mit nach Hause genommen und sind dann aber auch wiedergekommen und haben gesagt, nee, wir möchten das als Kurs machen. Und dann kam auch direkt, was ich positiv erlebt habe, die Nachfrage, warum nochmal? Und das war nicht abwertend, das war, glaube ich, einfach aus Neugier. Und das hat mir aber auch nochmal geholfen zu reflektieren, warum möchte ich das jetzt als Kurs machen und nicht als Konferenz? Und da konnte ich dann auch relativ deutlich darauf antworten, weil ich gerne Lehrerfahrung sammeln möchte und nicht organisatorische Erfahrung. Die habe ich schon in anderen Bereichen gesammelt. Und ich glaube, da eine Offenheit zu haben, das zu unterstützen und auch Neugierde an den Tag zu legen und zu zeigen und nachzufragen, wie können Studierende unterstützt werden, ist ein wichtiger Punkt. Da kommt dann auch dazu, das muss man, glaube ich, mit in Betracht ziehen, eine finanzielle Unterstützung diverser Projekte ist da natürlich wichtig. Also eine Summer School muss finanziert werden. Aber auch da haben wir ganz handlungsorientierte Beispiele bekommen. Also da wurde uns dann zum Beispiel gesagt, es gibt an der Uni das und das Format. Die haben hiervon eine Finanzierung zum Beispiel bekommen. Das hätten wir uns dann anschauen können, wenn wir das gewollt hätten. Und das finde ich, das war super hilfreich in dem Prozess.
Ich habe vielleicht eine Frage zum Abschluss. Was habt ihr über euch selbst gelernt, durch diese Erfahrung? Und in welcher Situation habt ihr euch am coolsten erlebt in dieser Erfahrung?
Ich habe über mich gelernt, dass ich eine unglaubliche Freude daran habe, mit anderen Leuten in so einen diskursiven, kommunikativen Austausch zu treten, der davon lebt, dass wir ein Interesse teilen, dass wir verschiedene Erfahrungen und Expertise mitbringen. Und ich habe für mich gelernt, dass das 100-mal cooler ist, das mit jemandem zusammen zu machen. In dem Fall mit Leonie, indem wir cool und spaßig zusammenarbeiten und die Erfahrung teilen können.
Ja, ich glaube, für mich ist es ähnlich. Ich habe für mich vielleicht eher nochmal festgestellt, dass ich akademischen Austausch, wie er nur in, sag ich mal, größeren Gruppen möglich ist, super wichtig für mein eigenes akademisches Arbeiten finde. Und ich kann und möchte nicht isoliert akademisch arbeiten. Das ist für mich super wichtig, nicht nur auf Kursebene, sondern glaube ich auch noch mal auf einem, sag ich mal, individuelleren Level. Und das habe ich da noch mal neu festgestellt. Und ich glaube, auf die Frage, wann fand ich das am coolsten, würde ich sagen, vielleicht einfach am Ende, als wir fertig waren, quasi uns auf das Endprodukt zurückgucken konnten und wir sagen konnten, hey, we did this. Und das spielt viel mit rein. Das spielt natürlich die Zusammenarbeit mit Lea rein. Das spielt aber auch die Tatsache, dass wir so einen coolen Kurs hatten, mit rein. Und dieses Gesamtbild am Ende war einfach wirklich so ein Moment von, yeah, this was cool.
Ja, we did this. Und Till, du hattest letztes Mal, als wir gesprochen hatten, bereits kurz gesagt, dass es auch so wichtig ist, das nicht als Projekt abzuhaken, so ein weiteres Ding für den Lebenslauf. Das hat da seine Berechtigung, aber das sollte auch mehr sein. Und ich muss sagen, das versuche ich auch immer wieder daran zu arbeiten. Und für mich, diese coolen Momente passieren in so Momenten wie jetzt gerade, in so Reflexionsmomenten, wo man einfach nochmal im Austausch wieder mit anderen feststellen kann, das war ziemlich cool und ich bin froh, dass wir das gemacht haben.
Ja, total schön. Ja, in unserem Gespräch vorher hatte Leonie das gesagt, ne, dass sie Angst davor hat, glaube ich, dass das jetzt so bin der dann das und in einem Studium oder auch in professioneller wissenschaftlicher Arbeit, das ist oft so, dass wir diese Meilensteine überhaupt nicht feiern können, also Abschlüsse nicht, Abgaben nicht, Artikel nicht, weil schon drei andere Projekte wieder auf dem Schreibtisch liegen und direkt das nächste dran sein muss und dass ihr das so klar gesagt habt, ne? Hey, lasst uns mal das reflektieren, auch um als Anlass, um das zu feiern und zu würdigen, fand ich total cool und wichtig und finde schön, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, auch mit dem Podcast. Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr das angeregt habt, dass ihr da wart für das Gespräch. Ich fand es sehr einsichtsreich. Ich hoffe, dass sich viele Lehrende und Studierende motiviert fühlen, das nachzumachen. Also sowohl Studierende mehr einzuladen aus Lehrendenpositionen, mit ihnen Seminare zu machen oder eigenständig Seminare zu machen, die Unterstützung anzubieten. Und ich hoffe auch, dass Studierende sich motiviert fühlen, durch eure Erfahrungen sowas mal selber zu versuchen. Und dass das geht, dass man hingehen kann, an sich ans Fach richten kann, sagen kann, wir möchten das gerne machen und da auf offene Ohren stößt, ist ja eine ganz wertvolle Erfahrung. So schwierig die strukturellen Bedingungen ab und zu noch sind, habt ihr ja auch sehr deutlich gesagt. Und wir kennen das ja auch. Also die Bürokratie macht das nicht leicht, aber gerade wenn man ProfessorInnen mit ins Boot kriegt, wird einiges leichter.
Und ich glaube auch genau einfach überhaupt erstmal aufzuzeigen, ist, es gibt sowas. Menschen machen sowas. Die brechen aus den Strukturen aus und probieren einfach was anderes. Und versuchen mal genau diese starren, lehrenden Studierendenrollen aufzubrechen. Das zu machen, worauf sie Lust haben, sich dabei Unterstützung zu suchen und dann zu gucken, okay, was geht, was kann ich damit machen? Ich finde einfach nur überhaupt darüber zu reden und das sichtbar zu machen, schon was total Wertvolles, einfach nur, weil es uns andere Möglichkeiten eröffnet, wenn wir sehen, das hat jemand schon mal gemacht und das war eine total coole Erfahrung. Und wer weiß, was daraus entsteht, aber einfach mehr das zu verbreiten, was wir eigentlich alles machen können, was wir alles ausprobieren können, wer wir irgendwie sein können, wenn wir das versuchen, da mehr zu sein oder was anderes zu sein als das, was uns die Institution so vorschreibt. Also ja, total vielen, vielen Dank, dass ihr uns das nochmal so schön gezeigt habt.
Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn das so ein bisschen exemplarisch nochmal dasteht für andere coole Ideen, die irgendwie Studentinnen umsetzen können. Und freue mich total, dass wir uns gemeinsam darüber austauschen konnten. Das hat mir auch nochmal richtig geholfen, das für mich zu reflektieren. Und das war ein sehr schöner Austausch.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe mich auch sehr gefreut, hier nochmal reflektieren zu können und hoffe, dass das vielleicht auch anderen Menschen hilft. Und vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
Danke, dass ihr gekommen seid.
Danke euch.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Jessica Koch, Till Zibura und mir, Katharina Pietsch. Die Musik ist von Lilly Olason. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unconditional-teaching.com. Möchten Sie sich mit uns austauschen, kontaktieren Sie uns gern über team@unconditional-teaching.com.